wir steuern da auf eine riesen Pflegekrise zu. Also in Europa berechnet man, dass man bis 2030, also in den nächsten 6 Jahren, 68% mehr Pflegekräfte benötigt, um systemerhalten zu sein. Und was wir jetzt da sehen und was unser Ziel ist, ist eine schnelle Ausbreitung unseres Systems. Also wir möchten in den Ländern eine sehr dichte Abdeckung haben an Pflegekräften, die schnell zu Hause sein können, weil wir denken, dass das Krankenhaus sich in das Zuhause verlagern wird.
Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sensemaker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns ja mit dem Sinn und dem Unsinn, den uns die Digitalisierung eingebrockt hat. Wofür die Digitalisierung nicht verantwortlich ist, das ist der Fachkräftemangel. Wir haben uns ja immer gedacht, seit der Einführung des Computers, seit der Einführung des Internets, seit der Einführung des Webs und der E-Mail, immer haben wir uns gedacht und eigentlich schon seit der Einführung der Dampfmaschine, dass neue Technik uns arbeitslos macht und das Gegenteil ist eingetreten. Es braucht immer bessere, qualifiziertere Menschen, insbesondere im Gesundheitsbereich. Und wie wir den Fachkräftemangel eben mit Digitalisierung endlich lösen oder ob sie vielleicht doch zu langsam ist, darüber spreche ich heute mit dem Oliver Wimmer. Er ist COO und Co-Founder von Herzens-App und dort auch der Chief Vision Officer. Er ist Serial Entrepreneur, hat also schon mehrere Exits hinter sich, die was mit Haubenköchen zu tun haben. Da werden wir uns später drüber unterhalten. Und fokussiert sich jetzt auf seine App, Herzens-App. Oliver, herzlich willkommen.
Servus Christoph. Vielen Dank für die netten Worte, schöne Ankündigung. Danke auch für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir haben ja also jetzt einen Fachkräftemangel, gerade im medizinischen Bereich. Wo sind denn da eure Lösungen dafür?
Unser Ansatz in der Herzens-App ist, unser Motto ist, wir bringen der Pflege die Herzlichkeit zurück. Was das heißt, ist, dass wir durch digitale Lösungen, also zum Beispiel eine Speech-to-Text-Dokumentation, der Pflegerin die Dokumentationsarbeit deutlich erleichtern möchten, um so es zu ermöglichen, dass sie wieder mehr Arbeit am Menschen verbringen kann. Das ist so unser tiefer Ansatz. Wir sagen, mit den neuen KI-Technologien lässt sich dieser Dokumentationsaufwand deutlich reduzieren, wodurch wieder mehr Ressourcen freigemacht werden.
Es ist ja so, wenn man mit Pflegekräften, auch mit Ärzten spricht, ich sage dann immer, gell, 25% von eurem Aufwand geht in die Dokumentation und dann sagen die, ja, das hätten wir gern. Ja, 30-40% müssen die Dinge aufgeschrieben werden. Und diese Zeit geht verloren und das frustriert die Leute auch. Die sagen, wir haben eh zu wenig Leid und jetzt müssen wir noch alles aufschreiben, auch noch. Warum müssen die das eigentlich tun?
Das ist wirklich eine spannende Frage. Also zum einen denkt man, die Dokumentation ist notwendig, um sich rechtlich abzusichern. In den meisten Fällen ist es aber so, dass die Krankenschwestern immer selber haften. Das heißt, die sich durch diese enorme Dokumentation absichern, sind die Arbeitgeber. Grundsätzlich ist die Dokumentation, denken wir, wahnsinnig wichtig und Stand jetzt profitieren wir von einer detaillierten Dokumentation, weil je mehr dokumentiert ist, umso mehr kann eine KI mit Big Data Analyse daraus auch rauslesen. Die Königsklasse oder die größte Herausforderung dadurch ist aber, dass wir die Dokumentation so detailliert behalten, aber so einfach wie möglich in der Anwendung gestalten. Was unsere Vision hier ist, ist, dass das Handy einfach mithört im Gespräch mit dem Patienten und so nachher die Dokumentation ausfüllt. Wir sind ja diese Woche auch hier im Silicon Valley in Palo Alto und treffen hier auch Pflegedokumentationsanbieter. Einer ist jetzt ganz bekannt worden, weil Nvidia darin investiert hat. Und vielleicht können wir da mit denen einen maßgeblichen Schritt weiter sein in dieser Vision der einfachen Dokumentation.
Wirklich cool, weil bei uns regnet es und bei dir hinten sehe ich den Sonnenschein. It never rains in California habe ich auch schon erlebt. Also eine wunderbare Sache. Jetzt das, was du sagst, ist, dass der Patient bisher nicht profitiert von der Dokumentation, dass die Pflegeperson, es gibt ja nicht nur Krankenpflegerinnen, Schwestern, es gibt ja auch Krankenpfleger, dass die eigentlich auch nicht davon profitieren, sondern auf diese Weise sich der Arbeitgeber dann abputzen konnte, sagen konnte, das war menschliches Versagen, wir haben ja organisatorisch alles richtig gemacht und dann ja unsere Leute nicht überlasten und stellen ihnen alles richtig zur Verfügung. Und wenn es dann zu einem Verfahren kommt, dann wird diese Dokumentation herausgezogen und hat dann einen Nachteil für Pflegekräfte unter Umständen. Wollen die also nicht tendenziell dann, dass diese Dokumentation in ihrem Sinne geführt wird? Ja, man sagt ja immer, wer ein Protokoll führt, der hat dann Recht, ja, der hat die Kontrolle. Wenn jetzt das Handy mithört, was sehr praktisch ist, werden dann auch Dinge dokumentiert, die die Pflegekraft vielleicht nicht dokumentieren möchte?
Grundsätzlich werden Dinge dokumentiert nach gewissen europäischen Standard in der Pflege. Das heißt, wir haben recht viel Zeit auch in Pflegewissenschaft gesteckt, recht viel Forschung auch, wo wir gesagt haben, okay, auf welchen Standard möchten wir uns konzentrieren und was aus diesem Standard möchten wir erfüllen. Und denken, dass es am Ende des Tages der Gesundheit des Patienten zugutekommt, wenn dieser Standard eingehalten wird.
Okay.
Es gibt natürlich in diesem Standard Dinge, die die Pflegerin jetzt da mühsam findet zu dokumentieren. Und das ist genau dieser Zwiespalt, wo wir sagen, wir sehen die Notwendigkeit der Dokumentation. Wir sehen aber auch den enormen Aufwand am Feld, also am Arbeitsplatz. Und hier möchten wir einfach digital unterstützen.
Okay, verstehe ich gut. Und ich finde es auch sehr clever. Ich wünsche mir auch eine KI, die mitliest. Wir zeichnen ja jetzt diesen Podcast auf mit einer Podcast-Software und am Ende unseres Gesprächs liefert mir die bereits ein Transkript, also eine schriftliche Aufzeichnung unseres Gesprächs. Wie gut läuft denn das heute? Also wie zuverlässig sind denn solche Dinge? Können sich da auch Fehler einschleichen?
Ja, Fehler können sich derzeit in der Sprachübersetzung noch einschleichen. Wir haben natürlich unser Modell trainiert auf medizinische Terminologien, unterschiedliche Sprachen. Hier ist es nur wichtig, dass man sagt, man weiß, dass es immer besser wird und je besser man es jetzt in den Arbeitsalltag integrieren kann, umso mehr wird die Krankenschwester später davon profitieren. Das System ist noch nicht perfekt, aber schon sehr nahe an perfekt. Und natürlich, je mehr man über die Spracheingabe dokumentiert, umso mehr lernt auch das System und wird immer besser. Das ist eine Wette, die wir eingehen.
Also das glaube ich auch. Wir haben ja enorme Fortschritte gesehen und da ist kein Ende absehbar. Also bis sozusagen einmal wirklich hohe, höchste, maximale Zuverlässigkeit erreicht wird. Jetzt kann natürlich diese Aufzeichnung im kritischen Fall auch ausfallen. Was ist denn, wenn das Handy einmal keinen Strom hat?
Das ist eine sehr spannende Frage. Wenn das Handy keinen Strom hat, dann wird natürlich empfohlen, eine Powerbank dabei zu haben, weil am Ende des Tages ist das Arbeitsmedium, mit dem gearbeitet wird. Kann man natürlich sagen, wenn es keinen Strom hat, aber vor 40 Jahren hätte man vielleicht die Dokumentationsmappe vergessen und es hat zur Pflicht einer guten Krankenschwester oder im Berufsalltag einer guten Arbeitskraft gehört, sicherzustellen, dass die Arbeitsunterlagen vorhanden sind und funktionieren. Und genauso ist das jetzt mit den neuen Arbeitsutensilien.
Verstehe. Jetzt, die Pflegeperson kann jetzt also damit ihre Dokumentationspflicht erfüllen, am Ende ohne eigenen Aufwand, wenn das Ganze wirklich ausgereift ist. Ich denke mir ja, wenn es sowas wie diese ganze Bürokratie am Ende der digitalen Revolution noch gibt, dann ist sie gescheitert. Ja, wenn es am Ende noch irgendein Formular gibt, dann sind wir wirklich, wirklich gescheitert. Das muss als erstes weg. Jetzt der Patient. Wie profitiert denn der Patient von dieser nochmal genaueren, sehr spezifischen, es kommen ja auch die Aussagen des Patienten, nehme ich an. Wie ist denn das? Wenn der Patient was sagt, wird das auch mit dokumentiert?
Stand jetzt nicht, aber deswegen sind wir jetzt da hier, Kalifornien, um hier an der Dokumentationsqualität noch deutlich das zu verbessern. Wovon bei uns der Patient ganz stark profitiert, ist von unserer Family App. Also unser Ziel ist, ein Ökosystem zu bauen, wo wir alle, die mit der Pflege des Patienten konfrontiert sind, integrieren, sodass keine Silo-Lösungen entstehen, sondern ein System, was jedem dient. Und der Patient profitiert enorm von unserer Family App. Damit sind wir auch in der EU absolut alleine, Alleinstellungsmerkmal. Das ist auch das Feature, was am besten bei Patienten und deren Familien ankommt. Hier muss man vielleicht als Background-Wissen dazu sagen, über 70% der Familien organisieren die Pflege für die Eltern oder Großeltern. Das heißt, dass jemand für sich selber Pflege organisiert, ist ganz, ganz selten. Und was wir hier in einigen Gesprächen mit den Familienangehörigen und in viel Feedbackschleifen erfahren haben, ist, dass das Wichtigste für die Familien ist Vertrauen. Und dann war für uns die Überlegung, okay, wie können wir dieses Vertrauen den Familien gewährleisten und über welche Mechanismen in der App ist es möglich? Und wir sind der Meinung, das ist über zwei Komponenten möglich. Das eine ist Transparenz und das zweite ist Kommunikation. Kommunikation, kannst du dir vorstellen, ist, dass man jederzeit mit dem Pfleger oder Betreuer chatten kann, wie bei WhatsApp, nur datenschutzkonform, dass man auch sensible Gesundheitsdaten darüber kommunizieren kann, zum einen, und aber auch mit einer direkten Übersetzungsfunktion. Das heißt, wir übersetzen hier in 16 unterschiedliche Sprachen. Das heißt, die Familie kann der Pflegerin, Betreuerin schreiben, und wenn jetzt Deutsch nicht deren Muttersprache ist, liest sie es trotzdem in deren Muttersprache, zum Beispiel Rumänisch. Dadurch verbessern wir die Kommunikationsqualität enorm. Dadurch steigt das Vertrauen. Und das Zweite, was ich erwähnt habe, ist die Transparenz. Das heißt, die Familie kann jederzeit in die Dokumentationsunterlagen Einsicht haben, wenn sie die Rechte haben. Und wir haben zusätzlich noch mit der FH Joanneum gemeinsam eine KI entwickelt, die diese Dokumentationen auch zusammenfasst. Das heißt, wichtig ist, dass die Familie, wenn sie jetzt reinschaut, genau jetzt eine Zusammenfassung der Dokumentation bekommt, um auch zu wissen, wie was ist passiert, wann ist was passiert, was kostet mich das Ganze. Ja, und so denken wir, dass wir Vertrauen durch Kommunikation und Transparenz zur Verfügung stellen können.
Finde ich sehr schön. Also es gibt natürlich auch chaotische Familien, aber in einer Familie, wo eben der kranke Angehörige Teil dieser Familie ist, sind die Angehörigen aber auch beim Arbeiten, machen sich oft Sorgen, was ist eigentlich los? Oft ist es ja auch ein Grund, dass man eine 24-Stunden-Pflege hat, damit man eben denkt, gut, die Oma, der Opa, die sollen eben gut versorgt sein. Jetzt gibt es aber diese Kommunikationshürden. Manchmal ist die Familie, spricht ja auch nicht unbedingt Deutsch. Ja, also das geht ja womöglich in beide Richtungen. Und wir sind ja sehr dankbar, dass Pflegekräfte eben oft aus dem Osten, in Zukunft sicher auch aus dem asiatischen und afrikanischen Raum zu uns kommen und da reicht ja, für das tägliche Miteinander reicht ein wenig Kommunikation, aber gerade für medizinische Themen ist es total wichtig, dass das unterstützt wird. Und wenn das eben entsprechend abgesichert ist, dass auch die Privatsphäre Kriterien erfüllt sind, dass da niemand unbefugt da dran kommt, dann kann eben die Familie, dann können die Pflegekräfte, die ja gelegentlich wechseln, ja, alle paar Wochen fahren die ja auch wieder heim und dann kommt wer neuer und dann gibt es auch noch den Hausarzt und meine Frau ist Palliativmedizinerin, die kommt manchmal hin, ja, in der allerletzten Lebensphase und auch für sie könnte es sehr wichtig sein, mal nachzulesen, was hat sich denn alles so getan, aber ohne, dass man eben 17.000 Arztbriefe und Dokumentationen und so weiter durchlesen muss, sondern dass man ja, mit einer hohen Zuverlässigkeit das bekommt, was man eben als Arzt gerade braucht.
Genau. Du hast da auch einige Dinge jetzt damit aufgegriffen. Zum einen die 24 Stunden Pflege, wird oft Pflege genannt, ist aber Betreuung und da gibt es auch ganz oft eine Agentur im Hintergrund und diese Agenturen machen auch eine gute Arbeit. Wir denken aber, dass hier noch viel Bedarf nach oben ist. Also wir haben in einigen Gesprächen gemerkt, dass es gibt eine hohe Anfrage von Familien, die Betreuung brauchen. Es gäbe einige Betreuerinnen, wie du sagst, im Osten von Europa, aber auch Asien, Südamerika auch. Und was aber der Bottleneck ist, sind diese Agenturen, die oft mit den bürokratischen Hürden daran scheitern, mehr Familien pflegen und betreuen zu können. Und aus dem Grund ist Teil unseres Ökosystems auch ein ERP-System, wo die Agenturen alles verwalten können. Das heißt, auf der einen Seite die Familien sehen, auf der anderen Seite die Betreuerinnen sehen, den Betreuerinnen auch To-Dos zuteilen können, wann muss was erledigt werden. Und eine weitere Schnittstelle ist eine Qualitätsmanagerin, die einmal im Monat hinkommen kann, dort die To-Dos beim Patienten definieren kann und das die Betreuerin dann auch immer sieht. Und am Ende des Tages die Familie auch Einsicht hat und sieht, okay, die Betreuerin macht genau das, was die Qualitätsmanagerin definiert hat. Und aus dem Grund kann ich dem vertrauen, dass es meiner Mama oder Oma auch gut geht. Und dieses Vertrauen, dass es der auch gut geht, ist auch eines unserer Hauptfeatures, wie wir versuchen, und jetzt kommen wir wahrscheinlich auch zu dem Pflegenotstandthema oder zu dem Personalmangelthema. Wir sind fest davon überzeugt, man muss zum einen den Pflegeberuf attraktiver machen und das natürlich über Marketingmaßnahmen, aber auch über das tägliche Arbeitsumfeld. Was wir gemerkt haben, ist, dass die Pflege- und Betreuungskräfte sehr, sehr oft als familienexterner Teil gesehen werden und so ein bisschen abgeschoben werden. Und was wir da machen, ist so eine Social-Media-Funktion, auch in der Family-App, wo die gesamte Familie dabei ist und die Betreuerin quasi Fotos von der Oma oder der Mama hochladen kann, während die gemeinsam kochen, spazieren sind, Eis essen sind. Und das natürlich dann die Familie sieht und jeder aus der Familie dort auch wieder mit einem Foto antworten kann und wir so quasi diese Familie in den digitalen Raum bringen, wo jeder sieht, okay, der Oma geht's eh gut, aber vor allem sich die Betreuerin auch als Teil der Familie fühlt, weil sie aktiv eingebunden wird in die Tätigkeiten und wir denken, dass das wahnsinnig wichtig ist für dieses Gefühl zu pflegen und Gefühl als Teil der Familie zu sein und der Person zu helfen. Genau.
Finde ich cool. Also dieses Versprechen der sozialen Medien, nämlich wirklich unsere Gesellschaft näher zusammenbringen, das erfüllen die ja nicht immer ganz besonders gut. In diesem Sonderfall kann man also wirklich die Beteiligten, ja, vielleicht später auch die Ärzte, mit einbeziehen, damit es dann wirklich hier eine Historie gibt, auch sozusagen einen Stand, wo man halt einfach weiß, wo man steht. Das ist ja eine Entwicklung, die irgendwann einmal eben, ich meine, wir müssen alle sterben. Also man kann sich aber da vielleicht auch besser darauf vorbereiten. Man kann vielleicht auch Angehörige mit einbeziehen, die nicht in der Lage sind, häufig Kontakt zu haben. Und was ich sehr spannend finde, was du sagst, dass es eben auch für die Pflegepersonen, die besser in die Familie zu integrieren und eben nicht draußen stehen zu lassen, metaphorisch gesprochen, sondern mit hereinzuholen. Eine sehr interessante Lösung, Herzens-App. Jetzt wollt ihr damit international erfolgreich sein oder was ist der Grund für deinen Besuch im Silicon Valley und wie schmeckt das Essen?
ja, wir sehen uns selber als Impact-Startup. Also wir möchten, unser Ziel ist tatsächlich, diesen Pflegenotstand zu lösen. Und wir denken, den Impact können wir in ganz Europa ausüben. Vorerst war und ist unser Fokus Europa. Wir haben einen ganz starken europäischen Gedanken. Jetzt, dass wir im Silicon Valley sitzen, ist sehr zufällig. Es gibt nämlich eines der größten Pflegeanbieter Amerikas, also gehört zu den 5 größten, der sucht ziemlich genau so eine Lösung, die wir haben und ja, hatten da in den letzten Wochen mehrere Meetings mit denen und diese Woche lernen wir den Geschäftsführer kennen. Ja, die haben 150.000 Familien, über 2 Milliarden Umsatz im Jahr und wir denken, hier eine Partnerschaft kann sehr spannend sein. Die Bedingungen müssen wir uns noch ausschnapsen. Was es spannend macht, ist natürlich dieses Verbinden der einzelnen Technologien, damit es am Ende des Tages den Pflegekräften und vor allem, und das ist das Wichtigste, auch den Leuten, die Pflege benötigen, zugutekommt. Das ist unser ganz starker Antrieb.
Cool. Seid ihr einfach selber in Silicon Valley gefahren oder wie habt ihr euch das organisiert?
Solche Gelegenheiten nimmt man natürlich gerne mit. Wir haben dann recht zügig geschaut, dass wir hier einige Termine verbinden können. Sind auch in einem Accelerator hier im Silicon Valley. Das hat sich auch zufällig ergeben. Und warst du schon einmal im Silicon Valley?
Ich selber war und immer wieder und ich habe auch schon Sehnsucht danach. Das war für mich, mein erster Besuch im Silicon Valley war wie Heimkommen.
Sehr spannend. Da müssen wir uns vielleicht noch abseits vom Podcast kurz austauschen.
Immer irgendwie offen aufgenommen, das ist ja ganz eine andere Unternehmenskultur. Wie ist da deine Erfahrung?
Ja, also die Leute, der Spirit hier, es ist gefühlt, das ist ein Wahnsinn, das ist einfach der Hotspot der Startups und man merkt es überall, es ist eine gute Stimmung, ein gutes Wetter, es ist dieser Spirit, etwas weiterzubringen und zwar gefühlt nicht des Geldes wegen, sondern der Sache, das ist wahnsinnig schön zu sehen und macht sehr Spaß, in so einem Environment zu arbeiten. Und ja.
Also ich kenne keinen Unternehmer, der das, was er tut, wegen dem Geld macht. Geld ist ein Hygienethema, ja, das braucht man. Ja, man muss ja schließlich ein bisschen was von was leben, man hat eine Familie, man möchte auch was investieren können. Geld ist ein Mittel zum Zweck. Ich glaube, alles andere ist bloß ein Missverständnis dieser Systeme. Man kann sich das bei uns nicht vorstellen, dass es wirklich um die Sache geht, diesen ganzen jungen, aufstrebenden Unternehmen.
Das stimmt. Also da kann ich ein Lied von singen und auch in der Vergangenheit viele Erfahrungen damit gemacht. Ich denke, am Ende des Tages geht es rein um die Sache, wie du schon richtig sagst, das Geld ist da, um sich, man muss leben können, man muss sich gesund ernähren können und vielleicht noch ein bisschen Sport machen, aber der Rest ist absolut nebensächlich. Wenn einem die Arbeit Spaß macht, dann gibt es auch nur die Arbeit gefüllt. Und in der Phase befinden wir uns gerade. Das ist eine ganz starke Aufbauphase und es macht einfach Spaß, tagtäglich hier mitzuwirken.
Also ich denke, es gibt ja immer wieder Leute, sagen, die Politik müsste dieses, die Politik müsste jenes und die könnte auch längst eine solche Lösung in Auftrag gegeben haben, wie ihr sie entwickelt habt. Aber die Politik muss eigentlich gar nichts. Es sind die Unternehmer, die was tun und die was weiterbringen und dann wird es auch eine bessere Welt. Die müssen wir uns schon selber machen.
Das stimmt. Stimme ich zu 100% zu. Also ich würde sogar noch weitergehen. Ich denke, die Politik wird uns Unternehmer oder Akteure der freien Wirtschaft benötigen, weil, und das zeigt sich immer wieder, wir steuern da auf eine riesen Pflegekrise zu. Also in Europa berechnet man, dass man bis 2030, also in den nächsten 6 Jahren, 68% mehr Pflegekräfte benötigt, um systemerhaltend zu sein. Das hat viele Gründe. Es gibt wenig junge Pflegekräfte, viele ältere gehen in Pension. Und das kombiniert mit dem mit der steigenden Alterspyramide lässt uns hier ziemlich düster aus schon in Zukunft. Und was es immer zeigt, ist, dass die Politik bei solchen Situationen, wenn so enorme Krisen entstehen, auf die Privatwirtschaft ausweichen muss. Wir sind in Österreich und in Europa sehr privilegiert, was den Sozialstaat betrifft. Also das möchte ich auch nicht missen. Was auch zum Beispiel in der Pflege wahnsinnig wichtig ist, ist, dass die Versorgung eines jeden Einzelnen sichergestellt wird. Da sind die Systeme auch gut, wenn es um sozial Schwächere geht. Aber wenn es um den Mittelstand geht, müssen wir das wahrscheinlich selber in die Hand nehmen. Und wir denken, dass wir das können. Wir sagen ja oft, wir sind das Uber für die Pflege. Und hier vielleicht auch spannende Synergie zu herkömmlichen Taxiunternehmen und Uber, zu bei uns herkömmlichen Pflegeunternehmen und die Herzens-App in dem Fall.
Wird auch möglich sein, dass diese App die Pflegekräfte insofern auch in der täglichen Arbeit unterstützt oder auch die Betreuungskräfte. Ja, ich habe das interessant gefunden. Wir sagen natürlich immer 24 Stunden Pflege und du hast mir das klar gemacht, das sind ja oft eben keine Pflegepersonen, ausgebildete Pflegepersonen, sondern das sind eben Betreuungspersonen. Anders wäre das auch überhaupt nicht finanzierbar. Diese Betreuungspersonen haben ja oft auch Wissenslücken. Und wir sehen ja, dass durch neue Techniken auch Menschen, die eben nicht die höchst qualifizierte Ausbildung haben, trotzdem jetzt Aufgaben erfüllen können, die man ihnen vorher nicht zugetraut hat, weil halt die KI, weil die künstliche Intelligenz ihnen zur Seite steht und ihnen auf diese Weise ermöglicht, quasi die Kombination zwischen jemandem, der eben nicht die höchste aller Qualifikationen hat, aber in Kombination mit der KI eben trotzdem eine gesunde, eine sichere, eine professionelle Gesundheitsdienstleistung erbringen kann.
Ganz genau. ziemlich genau ist auch unser Ansatz und wie wir das konzipiert haben, ist quasi, dass entweder die Agentur in ihrem ERP-System oder die externe Qualitätsmanagerin so die Betreuerinnen unterweisen können, das heißt sagen können, wie sie was wann machen sollen. Und so die Betreuerin nachher gute Qualität oder gut betreuen können. Und vor allem für den amerikanischen Markt ist das noch einmal spannender, weil hier gibt es oft pflegende Angehörige, was Familienmitglieder sind. Das hat man auch zum Beispiel in Spanien und Italien oft. Da gibt es weniger Pflegekräfte, weil es mehr Familien, Mehrgenerationenhäuser gibt. Das heißt, dort kümmern sich die Jüngsten um die Ältesten und umgekehrt. Und hier ist dieser Ansatz der gleiche, also dass man einfach den nicht ausgebildeten Anweisungen gibt, wie sie trotzdem eine hochqualitative Pflege durchführen können. Es sind natürlich keine medizinischen Tätigkeiten damit gemeint, also Katheterwechsel und so nicht, aber es fängt ja schon bei den kleinen Dingen an. Es fängt dabei an, dass man zum Beispiel den Pflegebedürftigen aus dem Bett hebt, hier gewisse Griffe anwendet, damit man selber nicht...
Bandscheibenvorfall.
Bandscheibenvorfall.
Genau.
Danke dir.
Oder Ähnliches. Da gibt es sicher jede Menge schlimme Sachen, die man sich holen kann, wenn man da falsch angreift. Ja. Und wenn eben diese Qualifikation on the job, das Training on the job durch eine künstliche Intelligenz ersetzt werden kann, die einem ja jetzt auch Sprachauskunft geben kann. Ja, die auch wirklich sagen kann, so, ich habe folgenden Fall, liebe KI, sag mir mal schnell, was soll ich jetzt tun?
Genau. Hier gehen wir sogar noch einen Schritt weiter. Also sind in einem Forschungs- oder haben ein Forschungsprojekt aufgesetzt mit sehr namhaften Einrichtungen, auf die müssen wir jetzt gar nicht eingehen. Was wir eigentlich machen oder was wir dort machen, ist ein KI-Pflegeplan, wo wir sagen, auf Grundlage von ganz, ganz viel historischen Pflegeplänen und Gesundheitsinformationen von den Patienten möchten wir als Medizinprodukt den Pflegerinnen, also schon den höchst Ausgebildeten, hier ein Tool zur Seite geben, dass sie die Anamnese zwar selber machen, aber dann schon bei Diagnose, Zielen und Interventionen so unterstützt werden, dass die KI sagt, Patient XY ist vergleichbar mit 1000 vorherigen Patienten und aus dem Grund ist diese Intervention notwendig, also so Predictions ableiten. Und machen wir auch selber, aber haben wir jetzt da auch hier wieder im Valley gesehen, da gibt es welche, die sind schon viel, viel weiter als wir. Da ist natürlich der Austausch spannend. Dennoch denke ich, dass man an diesem europäischen Gedanken festhalten muss und sagen, okay, man lässt sich hier inspirieren, versucht aber trotzdem eine europäische Lösung zu bauen. Und das ist so unser Ansatz.
Wir brauchen das ja auch, ja, also nicht nur das Silicon Valley, überhaupt keine Frage. Jetzt ist das nicht die erste Firma, die Herzens-App. Was hast du vorher gemacht?
Genau, ich habe mein erstes Startup in der Woche, wo ich 18 war, bin gegründet. Das war ein Sprung ins kalte Wasser. War dann aber über 3 Jahre sehr gut. Und
was habt ihr gemacht?
Was ich damals gemacht habe, war eine Handyhülle, die Kameras vorne und hinten bedeckt. Viele kennen das vom Laptop, die haben so einen Sticker über die Laptop-Kamera. Das gleiche Problem war vor allem damals, jetzt nicht mehr so stark, aber vor allem damals auch bei den Handys gegeben. Wir haben eine Hülle gemacht, die Kameras vorne und hinten bedeckt hat. Es war natürlich, hat es noch ganz, ganz wenig am Markt gegeben. Ist sehr gut angekommen. Hatte dann aber ein Riesenpech mit Corona. Also wir haben dann einen Riesendeal mit dem größten europäischen Großhändler gehabt. Der hat uns ganz viele Einheiten abgenommen. Hatten dort aber eine Vertragsklausel drinnen, die man auch sehr oft in den Versicherungen sieht, und zwar Einfluss höherer Gewalt, dürfen sie die Hüllen zum Einkaufspreis zurückgeben. Würde ich jetzt heute nicht mehr so unterzeichnen. Was das nämlich heißt ist, es war der März 2020, Lockdown, alles geschlossen und sehr nachvollziehbar, dass die natürlich geschaut haben, dass sie ihren Lagerbestand loswerden. Und mir dann die Hüllen zurückgeben. Ich habe diese Kosten nicht mehr decken können. Und so war das auch mein erster Konkurs. Mein erster und letzter.
Also wie es sich gehört. Gell? Es Nein, das würde ich jetzt so gar nicht sagen. Ja, Konkurs gehört auch mit dazu. Vor allen Dingen, wenn es ein, in diesem Fall, also es ist ja wirklich höhere Gewalt und das ist eine stressige Erfahrung, aber auch nicht, nicht wertlos, oder?
Die Learnings, die man daraus zieht, sind prägen einen fürs Leben, definitiv. Es ist eine Zeit, wo man ganz unten ist. Und das Schöne ist, wenn man mal ganz unten war, dann weiß man, es ist nur halb so schlimm. Und man kann wirklich darauf aufbauen. Und das habe ich dann gemacht, eben dann die zweite Firma gegründet mit einem Co-Founder, der jetzt auch bei der Herzensapp immer noch ein Co-Founder ist. Das ist der Konstantin. Haben uns da einfach wahnsinnig gut ergänzt, viele Zufälle kennengelernt und dann die zweite Firma gegründet. Das war
Gastrobereich, Ambro ist das, oder? Also wenn ich mal einen Haubenkoch in meinem Büro haben möchte, der richtig gut und nachhaltig und abfallfrei, ja, glaube ich, wenn ich mich da recht erinnere, dann kann man sich an Ambro wenden. Und war das, das habt ihr verkauft? Wie ist das gelaufen?
Ja, es war ein guter Exit und wir haben auch wahnsinnig viel damit gelernt. Also wir haben gesagt, für uns das Wichtigste ist Zero Waste. Wir möchten keinen Müll produzieren und sehr CO2-sparend agieren. Das ist uns gelungen, weil wir Glasschalen gehabt haben, also das war Glas und dort war das Essen drinnen vakuumiert und das war nachher wie so ein Radl, also man kann sich das vorstellen, man bekommt so Holzkisten zugeliefert, dort sind diese Glasschalen drinnen mit dem eingekochten Essen, das Ganze ist dann gekühlt, durchs Vakuum halt jetzt 8 Tage, das heißt, wir haben einmal pro Woche zugestellt und diese Glasschalen waren aber die größte Skalierungshürde. Und haben dort auch viel gelernt, was es heißt zu skalieren und so eine Kombination aus Software und Hardware, was dieses, was Ambro eben war, das waren enorme Hürden, wo wir gemerkt haben, okay, es kommt in unserer Stadt in Graz um knapp 400.000 Einwohner, kommt das wahnsinnig gut an. Haben auch in Corona gegründet, wo alle Restaurants geschlossen waren. Haben gemerkt, oder das ist vielleicht eine lustige Anekdote, wie wir unsere ersten Kunden bekommen haben. Es war alle Restaurants geschlossen und wir haben durch Zufall gemerkt, dass Steuerberater und Anwälte trotzdem in ihren Kanzleien waren. Die haben aber das Problem gehabt, dass sie nicht mehr essen gehen konnten. Und jetzt sind wir mit diesen Glasschalen einfach hingefahren, ohne Termin, gesagt, wir würden da gerne Essen da lassen, probiert es, wenn es euch schmeckt, nächste Woche holen wir die Glasschale ab und dann könnt ihr bestellen bei uns. Und so haben wir wirklich durch Zufall unsere ersten sehr guten Kunden bekommen und natürlich Steuerberater, kennen viele Unternehmen und dann war das so dieser Word-of-Mouth-Effekt, den wir dann nachhaltig sehr gut profitiert haben. Die Hürde war zu wachsen, über die Stadtgrenzen hinaus, nachher die Umgebung auch noch beliefert, aber viel mehr ist dann nicht gegangen. Das heißt, merkt, okay, hier ist unsere Grenze, viel mehr geht nicht mehr. Wir müssten für weitere Städte enorm viel Ressourcen und Zeit in die Hand nehmen, was wir aufgrund der Gründung von der Herzensapp nicht mehr so sahen.
Gut, aber Ambro gibt es noch. Wird das jetzt vom neuen Eigentümer ausgerollt auf andere Städte?
Gibt es noch. Es wird nicht auf andere Städte ausgerollt. Er ändert ein Stück weit das System. Er macht keine Zustellung mehr einmal wöchentlich, sondern täglich. Kann dadurch eine höhere Stückzahl machen. Ja, aber bleibt auch in Graz. Ist auch selber aus unserer Heimatstadt, von dem her ja, passt das gut.
Ja, hat gut funktioniert. Also einmal gescheitert an Corona und einmal genau diese neue Situation eben genutzt, ja, und das Beste daraus gemacht. Also wunderbare Geschichte. Wo geht's weiterhin? Was ist das Nächste?
Wir sehen, dass der Pflegenotstand immer schlimmer wird, dass immer mehr ältere Leute Pflege benötigen, das Gesundheitssystem überlastet ist, weil natürlich die, die ärztliche Hilfe brauchen, sind in den meisten Fällen ältere Leute. Jüngere, die haben vielleicht einmal was, aber sind dann nach 2-3 Wochen wieder recht zügig genesen. Und wir sehen aber das Problem, dass in den Krankenhäusern auch diese älteren Leute in dieser Menge nicht geheilt werden können oder denen geholfen
oder betreut. Ja, also sie werden operiert, sie werden natürlich behandelt, aber die Betreuungskapazitäten sind natürlich limitiert.
Genau. Und was wir jetzt sehen und was unser Ziel ist, ist eine schnelle Ausbreitung unseres Systems. Also wir möchten in den Ländern eine sehr dichte Abdeckung haben an Pflegekräften, die schnell zu Hause sein können, weil wir denken, dass das Krankenhaus sich in das Zuhause verlagern wird. Das heißt, alles, was nicht auf Intensiv ist, kann über die neuen Technologien, neue Geräte zu Hause abgebildet werden, wenn bei Notfällen schnell Gesundheitspersonal vor Ort sein kann. Und das ist die Wette, die wir eingehen in die Zukunft, wo wir denken, hier denken wir, wird es hingehen. Und was jetzt da unsere Aufgabe ist, ist möglichst viel und eine möglichst breite Abdeckung zu haben im Lande und viel, viel mehr Pflegepersonen in den Markt zu bringen. Also Attraktivierung des Pflegeberufs und weitere Berufsklassen, die in dieser Gesundheitsarea sind, dazunehmen.
Und es ist ja auch wirklich so, wenn man sich auf das konzentrieren kann, warum man Pflegeperson geworden ist, nämlich um anderen Menschen zu helfen und nicht um zu dokumentieren und Formulare auszufüllen und weiß der Teufel was alles. Deshalb ist man sicher nicht Pflegeperson geworden, wenn man sich aufs Wesentliche konzentriert und die Digitalisierung macht dann den Rest. Ja, dann wird der Beruf attraktiv und es kommen auch neue Schichten, neue Arbeitnehmerschichten, neue Personenschichten in diese Arbeit rein, weil Sie haben jetzt einen KI-Assistenten an der Hand, der Ihnen auch einmal drüber hilft, wenn Sie Fragen haben, ja, also auch Angehörigen drüber hilft, wenn sie Fragen haben, auch den Patienten hilft.
Ich würde hier sogar noch ergänzen, wir sehen den Trend, dass durch diese KI-Tools, die ja nicht nur im Gesundheitswesen ist, sondern in allen Berufsschichten, denken wir persönlich, wird sich da sehr, sehr viel in die soziale Richtung bewegen. Also klassisch Buchhalter oder Sekretäre und so weiter, die werden immer weniger notwendig werden. Das heißt, diese Berufsgruppen werden sich verändern und zum Großteil auch enorm an Personal abbauen. Und wir denken, dass die Zukunft viel sozialer und persönlicher sein wird. Das heißt, wir denken, über diese KI-Revolution wird mehr Personal in den Sozialberufen stattfinden. Wir rechnen damit ungefähr 10 Jahre, also in den nächsten 5-6 Jahren wird das etabliert sein. Das heißt, dann werden die, die dann ausgebildet werden, das schon so angenommen haben. Das heißt, wir sehen hier eine Gap von grob 10 Jahren, die wir jetzt überbrücken müssen. Und dann denken wir, werden wir mehr soziale Berufe haben.
Ja, denke ich auch. Und was könnte es Schöneres geben, als in einem sozialen Beruf zu arbeiten? Warum jemand Buchhalter wird, hat sich mir nie erschlossen. Ich bin nur froh, dass es noch welche gibt, ja? Solange es eben noch gebraucht wird. Aber richtig schöne Berufe haben mit Menschen zu tun. Und das ist auch das, was die künstliche Intelligenz nie ersetzen kann. Wenn man sich andererseits anschaut, nach welchen Checklisten heute Pflegekräfte arbeiten müssen, diese Vorschriften, die nennen sich sogar Algorithmus, ja, ist der Fachbegriff dafür. Das heißt, wir zwingen Menschen, sich heute schon so zu verhalten wie Roboter. Und das muss sich aufhören. Ja, also das, was für Roboter ist, sollen die Roboter erledigen und das, was für KI ist, soll die KI erledigen. Ja, wir haben ja diesen ganzen Bürokratiewahnsinn nur gemacht, weil es bisher noch keine KI gab. Aber jetzt gibt es eben die KI und Gott sei Dank müssen wir diesen ganzen Schmonzens nicht mehr machen und können uns auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Und ihr helft dabei. Oliver, wie immer, vielen herzlichen Dank. Herzens-App. Ja, wir werden das auch in den Shownotes verlinken. Ich wünsche euch jetzt sehr, sehr viel Erfolg in meiner zweiten Heimat im südlichen. Heuer im Sommer komme ich wieder dorthin in den Süden von Kalifornien. Ich beneide dich trotzdem jetzt dort zu sein. Das ist einfach eine wunderbare Gegend und nehmt ein bisschen
was von dieser
Aufbruchstimmung mit im August. Seid ihr noch da?
Na, wir sind noch einmal im Juni da. Ah, du hast gesagt Sommer, haben wir gedacht, das könnte sich vielleicht ausgehen.
Ja. Ja, Oliver, ich wünsche euch viel Erfolg. Vielen Dank, dass du zu Gast warst im Podcast Digital Sensemaker.
Danke dir vielmals, Christoph. Liebe Grüße. Mach's gut. Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.